Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des Sneakpots. Wir haben uns in diesem gemütlichen Luxushotel versammelt und besprechen für euch den Film Weihnachten bei mir oder bei dir Teil 2. Umständlicher geht's nicht, oder? Mit mir hier in seiner Paraderolle als Gerhard, das ist Robert Krüger.
Ich esse Pastinaken gerne im Regen.
What?
Was?
I'm a master on Duolingo now.
Achso. Und den Klaus gibt heute Abend Christoph Perner.
Guten Abend. Und unser Host ist Gile, a.k.a. Stefan Giesbrecht.
Guten Abend.
Den musste ich mir sofort aufschreiben mit den Pastinaken. Das war der erste Witz in dem Film, den ich richtig lustig fand.
Ich habe es kaum verstanden, als sie Deutsch gesprochen hat.
Ja, aber, schwierig. Aber was sie da gesagt hat, echt, war immer so, wirklich großartig.
Was hat die gerade gesagt?
Wie die Leute immer reagiert haben, als sie diese Duolingo-Sätze gesagt hat. Ah, herrlich.
Ja, als, so war.
Für uns, Christoph, als Duolingo-Opfer, ist es wirklich großartig, sowas so in einem Film aufgegriffen zu sehen.
Genau so wären wir auf Spanisch.
Wirklich, das ist der erste Satz, den sie da an der Hotelrezeption oder so gesagt hat. Ich esse Pastinaken gerne im Regen. Direkt mein Handy rausgeholt und den Spruch aufgeschrieben. Den muss ich benutzen für die Anmoderation. Der ist wichtig. Brauche ich.
Ja.
Bloody hell.
Bloody hell.
Ach, ja. Fass doch mal jemand zusammen.
Genau. Weihnachten und so weiter, Teil 2.
Genau.
Christoph, worum ging's?
Ja, ist der zweite Teil des letztjährigen Weihnachtsfilm gleichen Namens. Damals das Thema ein Pärchen, die aus Versehen an Weihnachten jeweils bei der Familie des anderen landen. Und dabei herausfinden, dass sie aus ziemlich unterschiedlichen, pekuniär ziemlich unterschiedlich ausgestatteten Familien kommen. Der junge Mann, gespielt von Asa ich bin schlecht vorbereitet, der Protagonist
ja,
aus Sex Education.
Butterfield.
Gile, ich weiß immer seinen richtigen Namen nicht, ich finde Gile so lustig, der ist
Hubert natürlich.
Ah ja, Hubert.
Der ist aristokratischer Herkunft und ist auf dem Schloss aufgewachsen. Und sie ist so sehr bodenständig schottisch. Eher so ein bisschen, ja, ist eine Arbeiterklasse. Ja, so. Mit ein bisschen klischeehafter, fröhlicher, lustiger, herzlicher schottischer Familie. Und Liebesgeschichte und so weiter. Und wir haben ihn sehr gefeiert letztes Jahr. Und jetzt ist eben der zweite Teil. Und der behandelt jetzt eine Reise der beiden Familien in die österreichischen Alpen, in die Nähe von Innsbruck. Und auch da kommt es wieder so ein bisschen zu einer Verwechslung dessen, wo man wohnt. Also die Adligen haben sich so ein ganz schickes Hotel gemietet und die Schotten haben sich
so. Die haben wirklich fast das halbe Hotel gemietet. Also diese Suite ist ja wohl der Hammer, oder?
Ja.
Die da haben.
Ja. Und die Schotten haben halt
meine Frau hat letzte direkt nachgeguckt, wo das ist und wo die das gefilmt haben und ja, irgendwie 350 Euro die Nacht.
Ja, klar.
Also für so ein sieht kleines Zimmer, nicht für das Zimmer, wo die.
Und die anderen haben eben so eine Scheune im Endeffekt, sehr klischeehaft, was es auch so nicht gibt in Österreich, aber egal. Diese
Scheune war wirklich sehr rustikal, ist kein Wort dafür.
Nee, das ist einfach Klischee, aber egal. Und die, da landen halt die Adligen und die anderen landen halt in diesem Luxusding und mischen das ein bisschen auf. Und dann haben wir noch das Thema Heiratsantrag, kommt da eine oder nicht und Ex-Freundin des Chiles, die dann auch da auftaucht beim Skifahren und ein bisschen Skifahr-Action und ja, eine turbulente Komödie mit Verwechslung und ein bisschen Romantik.
Ja, okay.
Ganz klein wenig vorhersehbar.
Kaum. Oh, Alter.
Das fand ich ein bisschen schade.
Das telegrafierte einfach jeden einzelnen Plotpunkt 20 Minuten, bevor er aufgetreten ist, nach vorne.
Ja, das
war sehr anstrengend. Also ihr habt ja wahrscheinlich so eine romantische Verklärung durch den ersten Teil. Ich nehme an, dass ihr den insgesamt irgendwie, also das ist meine Vermutung.
Fandest du den nicht oder was? Fandest du
nee, ich habe ihn nicht gesehen.
Den haben wir letztes Mal auch nur so gesehen. Als Bonus geguckt.
Ja,
genau. Wir haben zusätzlich geguckt zu irgendwas anderem. Lustig, ich habe den gestern mit meiner Frau jetzt hier geguckt, den zweiten Teil, und habe angefangen, ihr zu erklären, was letztes Jahr passiert ist in dem ersten Teil. Und sie so, wir haben den zusammen geguckt. Ich weiß, worum es ging. So, oh, ups.
Ah, okay, du hattest den gar nicht gesehen, Bob.
Nee, ich habe den nicht gesehen. Und deshalb hatte ich jetzt auch keinerlei Beziehung zu den Charakteren. Mhm. Und habe das dann mal auf mich wirken lassen. Und ja, natürlich, Asa Butterfield, sehr sympathisch, kennt man aus Sex Education, kommen wir später noch zu. Gut, alles cool, so. Und das Pärchen und die Pärchendynamik am Anfang konnte ich alles soweit nachvollziehen. Das mit den Verwechslung, reiche Leute, diese fürchterliche neue Frau von dem Mann, alles
die
so okay.
Die Elaine aus Ellie McBeal war das, gell?
Von mir aus, ich bin kein Ellie McBeal-Gucker.
Das darf doch nicht wahr sein.
Nein.
Was hast du in deiner Jugend die ganze Zeit gemacht?
Das frage ich mich auch.
Weiß nicht, Bravo Starschnitte zusammengeklebt. Von Ellie
aber von wem?
Keine Ahnung, von David Hasselhoff natürlich. Dann habe ich, also das konnte ich alles verstehen, wie die Comedy-Idee dahinter lautet quasi, wie das Setup ist, was hier aufgebaut wird. Aber dann waren die Figuren, also zum Beispiel ihr Vater, der hat zwar zwischendurch so eine Szene, wo er irgendwie dann nochmal so ein bisschen, da kommt er dann kurz zur Vernunft und ist mal ein echter Mensch, aber sonst ist er ja nur eine Abziehbildfigur von einem Vollidioten. Und das war alles so hingestellt, bemüht und jeder Plotpunkt, alles was passierte, wusste man genau, das brauchen wir später genau dafür. Und so ist es dann auch. Da ist keiner dieser Plotpoints ist irgendeine Überraschung. Man weiß ganz genau, was passieren wird. Und das fand ich schon anstrengend. Ich meine, das ist nicht gesagt, ich will damit nicht sagen, dass da nicht der ein oder andere Lacher drin ist. Also, aber wenn ich dann halt über den Duolingo-Scherz viel mehr lache, als mich die Romantik erfreut, das, weiß ich nicht, dafür ist der Film ja nicht angetreten, dass ich über den Duolingo-Witz lache. Ich hatte da nicht so viel Spaß dran. Aber gut, jetzt hier mal.
Allein wie die wieder zusammen saufen gegangen sind, fand ich einfach schreiend komisch.
Ja, das ist, aber da hat der Bob schon recht. Es ist natürlich
fehlt halt die Vorgeschichte, ja.
Ja, genau, wenn wir das letztes Mal gesehen haben, wo die in den Pub gegangen sind. Das fand ich auch sehr lustig. Obwohl, was mich da ein bisschen geärgert hat, dieser Trope von man trinkt 3 Kaffee und ist wieder nüchtern. Das, warum
ja,
immer.
Ja, das ging auch ein bisschen sehr schnell.
Ja. Wo er dann plötzlich mit ihr wieder ernste Gespräche führen kann über die Verlobung oder nicht oder wie auch immer.
Aber dann dieser Trial Run von dem Dingslauf, wenn man da nicht kommen sieht, in dem Augenblick, wo die sagt, ja, dann tu mal so, als ob ich's bin, dann weißt du genau, die andere steht jetzt gleich hinten im Restaurant.
Ja, das war klar.
Das ist alles, jeder einzelne Plotpoint, alles konnte man vorher ahnen, alles.
Ja, ja, das stimmt.
Furchtbar.
Das war krass vorhersehbar. Ja. Obwohl, das mit dem Typen, das war, fand ich sogar lustig, obwohl das auch vorhersehbar war, wo der ihr den Ring, dieser alte Passant.
Die Szene war lustig.
Den Ring findet und ihr so hochreicht. So.
Ja, aber also ich fand, das war so eine Szene, die auch
sie dann noch einen Spruch macht.
Minuten vorher telegrafiert hat, was jetzt passiert.
Ja,
aber sie haben es dann so elegant aufgelöst.
Ja, es war echt gut.
Also das war dann so, ja, sie können halt beide drüber lachen. Das ist irgendwie lustig und das war schon gut.
Ja, ja. Also Ja, grundsätzlich finde ich, du hast schon recht, das ist sehr vorhersehbar alles und es ist natürlich auch übertrieben und klischeehaft, aber es war schon wieder irgendwie charmant. Also es war, ich fand nicht, dass es wehgetan hat, sondern es war halt so, ja, so eine nette Unterhaltung.
Halt sehr größtenteils gute Schauspieler, also da ist ja, nichts cringe oder so in der Art und Weise, wie es vorgetragen wird. So, der Plot ist vielleicht ein bisschen dünn und die Comedy vorhersehbar, aber das Ganze halt solide inszeniert, solide gespielt und das macht's dann doch ganz, ganz sanft erträglich, so fand ich.
Ja.
Auch, also das, was ihr von letzte Woche berichtet habt, war ja
überhaupt
wohl
kein Vergleich.
Das war
überhaupt kein Vergleich.
Ich schäme mich auch immer noch.
Ist richtig so.
Was ich auch schön fand, war, dass die Deutschsprechenden tatsächlich Deutsch gesprochen haben und nicht Amerikaner war, die versucht haben.
Ja, und die haben eben wirklich richtiges Deutsch gesprochen und Englisch dann auch entsprechend mit einem Akzent. Das war wirklich gut.
Ja, fand ich sehr gut. Ja, gut, das war ja aber auch im ersten Film schon, war das ja Thema, das Thema Sprache und Sprachverwirrung und versteht man sich überhaupt und eben, dass da war es halt.
War jetzt doch hier auch wieder mit dem, ich verstehe ihn überhaupt nicht, ich verstehe nicht, was der sagt.
Ja, weil halt hier durch Amerikanerinnen und Schotten war es halt noch krasser.
Ja, das war so lustig.
Aber man konnte ihn eigentlich ganz gut verstehen, fand ich.
Ja, klar.
Also für Schottisch geht schon auch schlimmer, also.
Ja. Ach ja. Nee, aber ja, tut nicht weh. Ist natürlich nur ein zweiter Teil und kommt nicht an den ersten ran. Weil der erste ging ja wirklich ans Herz. Aber es ist, ich fand den nett.
Ja, aber am Schluss war es doch auch schön.
Ja. Ich hätte nur gehofft, dass der Adelige, der Vater, mit der Tante zusammenkommt, weil die finde ich so hot. Und auch so.
Das würde auch echt gut passen.
So herzlich und so. Und
ja,
würde
total.
So viel besser passen. Und weißt du, da thematisiert er sogar irgendwie, das wäre die Frau, die er jetzt gerade braucht, diese Elaine, ja. Wo ich mir denke, so, nee, der bräuchte die Tante. Das ist die Frau, die er gerade braucht. Naja.
Genau, die ihn dann einfach
mal ein bisschen locker macht.
Genau, so. Oh ja, jetzt nimm alles nicht so ernst und geht auch viel besser. Also ja, schade.
Ja. Aber sonst, also ich glaube, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Die Sache mit dem Klo, solche Klos gibt's doch in Österreich nicht, oder? So Plumpsklos ohne Klo obendrauf, mit nur einem Loch im Boden. Ich glaube, da haben sie Frankreich und Österreich verwechselt, oder?
Ja. Vermutlich.
Also sowas habe ich in Österreich noch nicht gesehen. Da gibt's doch auch bei den, wenn so Scheune und Plumpsklo, dann hast du doch so ein Plumpsklo, also
ja, so in Italien, Tür und sowas. In Italien haben wir es erlebt, aber in Österreich wüsste ich jetzt auch nicht.
Nee. Das ist nicht habsburgisch. Kam mir nicht so vor.
Aber dieser komische Bauer da, der war auch so. Ich fand den nicht authentisch. Ich fand den zwar eine lustige Figur.
Der war einfach ein krasses Klischee auch.
Aber aber halt auch irgendwie so ein bisschen falsch. So ein eigenbrötlerischer Almöhi-Typ, der wäre vielleicht so brummelig und so wortkarg und der hätte vielleicht so ein paar von diesen Eigenschaften, aber der wäre anders. Also irgendwie, ich fand den nicht authentisch. Ich fand den irgendwie
auch
so knapp
warum
daneben.
Dann, klar, auch sein Hobby ist ja im Endeffekt, dass er dieses seltsame Kostüm anzieht, zu dem Luxushotel fährt und da die Gäste erschreckt. Was soll denn das?
Der fliegt doch da sofort wieder raus.
Das ist so ein Folklore-Ding wahrscheinlich, zu dem Feuerwerk gehörte. Das war irgendwie so, da hatte das Hotel nicht viel mit zu tun. Das ist so, die Dorfbevölkerung macht Dinge und die Gäste nehmen daran teil. Also das konnte ich noch nachvollziehen, aber dass so das Ärgern seiner Gäste zu seinem Konzept gehört, finde ich halt so nicht ganz nachvollziehbar. Oh, das ist ja so ein bisschen unnahbar und
Die Ziege war zuerst da. Die entscheidet das.
Das wiederum fand ich sehr, sehr richtig.
Sehr gut.
Dass ihm diese reichen Schnösel so ein bisschen auf den Keks gehen, das konnte ich nachvollziehen. Ich möchte mit dem Manager sprechen und dann zeigt sie ihn da rein und geht rein und dann kommt er von hinten durch die andere Tür und macht die Tür wieder auf und sie so,
Grandioser Scherz.
Die Szene war gut, war auch vorhersehbar. Man wusste genau, dass er der Manager ist. An seinem Gesichtsausdruck hat man es gesehen. Aber
das war gut.
Was war
guter Gag.
Der Gag hat funktioniert, ja. Und Klaus einfach, ja. Naja.
Ja, mach mal Punkte dran. Man kann das schon schauen. Also es ist halt schon für Fans des ersten Films.
Ja, und wenn man den ersten nicht geschaut hat letztes Jahr, dann lieber den schauen.
Ja,
also der letztes Jahr, das war einfach, das war so rund.
Ging viel mehr ans Herz.
So schön.
Ja.
Gut, ich gebe 4,5, ihr könnt dann nach oben aufdrehen.
Ja, da gebe ich ein bisschen mehr.
Ich gebe 7,5. Ach, 7,5.
Nee, so hoch gehe ich nicht mit. Aber ich fand es auch ein guter Film. Unterhaltsam, nette, gute Schauspieler. Schöne Gags. Ich gebe 6,5.
Naja.
Wie war das jetzt? 4,5, 6,5, 7,5, gell?
Sowas.
Bob hat 4,5, so etwa. Oder?
Ja, ich habe 4,5 gesagt.
Bob ist schon ganz woanders, ja.
Nee, ich habe mich gerade stumm geschaltet, weil ich husten musste und dann sprichst du mich an, da kann doch keiner mit rechnen.
Ja, ich habe auch so einen Kratzen im Hals. Mann, oh Mann.
Heieieiei.
Ja, jetzt muss ich auch noch gucken. Hotel Schafberg, Weihnachten.
Nee, schöne Aussicht heißt das. Und
nee, Bergschaf ist hieß es.
Bergschaf.
Und ein müder Gag.
Kartenhaus zum Bergschaf.
Und es ist in Obersölden, glaube ich.
Ah.
Schöne Aussicht, ist lustig. So heißt das Hotel hier oben in Frankfurt, Bergen-Enkheim, auch, also in Bergen an der Kante. So ein Standardname für Dinge, die am Hang stehen. Ja?
Ah. In Sölden war ich, glaube ich, sogar schon mal Skifahren, das ist ewig her.
Oh ja, das ist es. Schöne Aussicht, Sölden. 4,8 von 5 auf Google. Hat nur 4 Sterne, was ist da los?
Ja, ja.
Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Und können das dann entsprechend buchen. Verlinken, wollte ich sagen. Entschuldigung.
Ja, meine Frau hat auch gesagt so, oh, da können wir mal hinfahren. Und dann steht da irgendwie, wenn du das Hotel anklickst, da steht auf der ganzen Webseite überall so, Adults only.
Oh.
Ohne Kinder.
Ja.
Oh.
Ja, schade.
Ja, dann müssen die halt mal zur Oma gehen. Das ist ja auch ärgerlich.
Ah, ja, oder dann halt doch
only directly on the skin.
Hotel Schafberg. Ah. Nee, Bergschaf.
Ach so.
Andere halt.
Bergschaf, die Kinder abgeben und dann noch schöne Aussicht hochfahren. Oh, das sieht schon schön aus. Ach, und auch diese Skipisten und so.
Ah, ja.
Das war schon.
Freue ich mich auch drauf.
Ja, ich auch.
10 Tagen.
Bei mir ist es noch 2 Wochen mehr, aber ja.
Das Bergschaf. Gut.
Das Bergschaf.
Habt ihr denn passendes Getränk dabei?
Ich denke schon. Ich gehe es mal gerade holen. Ihr könnt ja schon mal anfangen.
Okay. Ich bin nicht sicher, ob ich passendes Getränk habe, weil die haben ja auch all over the place. Die haben ja alles gesoffen in diesem Film.
Ja, ja, die haben
also dem Bier getrunken, Champagner. Die haben sich irgendwie Rotwein zum Abendessen reingeschüttet und an der Bar sind sie noch gewesen und so. Also ich glaube, man kann einfach trinken, was man will. Das passt alles schon irgendwie. Deshalb ich mir einen, weil ich nämlich frische Orangen bestellt habe, kann ich jetzt Orangenzesten machen.
Mhm.
Denn ich habe Orangen aus Italien bestellt.
Vielleicht trinkst du einen Martini oder was?
Nee, ich trinke tatsächlich einen Manhattan.
Haben die das da getrunken?
Martini wäre Zitronenzeste, du hast recht.
Nee, ich habe gerade in meiner Herleitung gesagt, dass die so viel gesoffen haben in dem Film, in allen möglichen Situationen, dass
man alles passt.
Faktisch alles rechtfertigen kann. Und das mache ich jetzt auch. Und deshalb trinke ich Manhattan. Und ich kann es übrigens sehr empfehlen. Ich habe bei einem Händler, der einmal im Jahr bestellen die Orangen direkt aus Italien, direkt von einer Plantage, von der sie wissen, dass sie zu jeder Zeit unbehandelt sind und werden auch nicht für den Versand gewachst oder so. Und da kommt ein LKW mit Orangen angefahren und dann wird es noch am selben Tag alles in Pakete gesteckt und zu den Kunden geschickt, die das vorreserviert haben. Mhm. Und dann kriegt man so eine 10 Kilo, habe ich jetzt bestellt, 10 Kilo Kiste mit Orangen.
10 Kilo? 10 Kilo unbehandelt, aber die schimmeln dir doch weg wie verrückt, oder?
Nee, das geht. Du kriegst dann noch so einen Tipp dabei, woran du erkennen kannst, welche du zuerst essen musst. Und zwar sind es so ganz
kleine... Das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal gemacht. Ja.
Ganz kleine gelbe Flecken. Die musst du zuerst essen und den Rest stellen wir immer in den Kisten in den Hausflur. Mhm. Weil da ist es nicht so kühlschrankkalt, aber da ist es halt auch nicht die 20 Grad, die du in der Wohnung hast.
Könnte man hier bei mir in den Keller stellen, ist schön.
Ja.
Also ich gammel auch ganz wenig, seitdem ich hier unten arbeite.
Kühl und feucht.
Ja, nee, feucht darf es nicht sein. Du musst sie trocken, aber leicht kühl haben. Und du musst sie so hinlegen, dass sie sich gegenseitig nicht berühren. Das heißt, du musst im Zweifel noch irgendwie ein, zwei weitere Kartons irgendwo haben, dass du sie so ein bisschen voneinander separieren kannst, dass sie sich keine Druckstellen antun. Und dann mit zwei Kindern in der Vorweihnachtszeit so Orangen, also dann steckst du sonntags mal zwei in den Juicer rein und ansonsten isst die jeden Tag zwei und dann kriegst du die weg, bevor die schimmeln. Also geht schon. Egal, das nur dazu der Orangenzeste. Was gibt's bei euch zu trinken?
Ich trinke österreichisch Enzian von der Destillerie Freihof. Was ganz in der Nähe von da ist, wo ich in einer guten Woche hinfahre.
Mhm.
Sehr schön. Mhm.
Ein wunderbarer Enzian.
Ja. Aber wenn du von dort, wo du jetzt hinfährst, den Schnaps schon hast, was bringst du denn dann als Mitbringsel mit?
Ja, deswegen muss ich ihn jetzt trinken, damit ich dann neu
mehr Nachschub.
Ach so. Okay. Ja, vielleicht hat die Gegend ja noch mehr zu bieten.
Ja, ich bin gerade rübergegangen, habe meiner kleinen Tochter noch schnell einen Gummistiefel geklaut, in den ich jetzt ein Willinger Hell einfülle. Und
ein Gummistiefel, ein was?
Die haben doch das Bier aus dem Stiefel gesoffen am Schluss.
Ja, ja.
Ach so, ja. Oh Gott.
Okay, war ganz
Willinger Hell.
Willinger mit W.
Mit W?
Ja.
Okay, habe ich nie gehört.
Als ich erzählt habe, wo ich im Urlaub war im Sommer, da habe ich schon mal davon erzählt.
Echt?
Ja, das Bier läuft heute ab, deswegen muss ich jetzt leider trinken. Aber ich habe noch zwei Flaschen im Kühlschrank liegen. Ah, blöd.
Tja, blöd.
Aber das ist das Willingen in Nordhessen, wo Skispringen ist.
Ah, ist es Willingen-Schwenningen?
Nee, Willingen-Schwenningen schreibt sich mit V und ist in Baden-Württemberg im tiefsten Schwarzwald.
Hm. Das Willingen ist hier Willingen-Uppland.
Ah, Uppland. Also Hochland auf Norwegisch. Interessant.
Berühmte norwegische Enklave
Von Paderborn.
Im Nordhessischen. Genau.
Sind die wahrscheinlich die Wikinger lang gekommen, marodiert.
Ja, du.
Willingen könnte auch norwegisch sein, theoretisch. Willingen, Uppland. Wäre völlig plausibel.
Kurz nachdem die Schweden aus Memmingen abgezogen sind, ist wahrscheinlich dann der Norweger durch Willingen marodiert. Ne? Ja, wird das so gewesen sein.
Warum nicht der Schwede?
Sie auch könnte auch einen wahllosen Geschichtsunterricht beim Sneak.
Warum nicht der Schwede? Stimmt eigentlich.
Ja.
Warum soll das nicht sein? Wann war das? Wann war der 30-jährige Krieg?
1600, bisschen was, 1620, 30, irgendwie sowas, die Größenordnung.
Du musst es ja wissen, du warst dabei.
Ja, mehrfach.
Ach stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein.
Alle 8 Jahre bin ich dabei.
Neulich haben wir so eine Castle-Folge gesehen, wo die irgendwie irgendeinen amerikanischen Krieg nachstellen, hier Nord gegen Süd. Und wo die Theresa auch so meinte, so, was sind das für Leute, die sowas machen? Und dann habe ich gesagt, da kennen wir einen, den Bob. Wie?
Ich meine nur ein.
Stell ihn dir mal vor, mit Machete und so einem Pritschending auf dem Kopf.
Hab gesagt, hier für den Italiener ist er da. Piccolini warst du doch unterwegs, oder?
Tross Piccolomini, so ist es.
Ach, oder Piccolomini. Ja.
Tja. So ist das. Nee, das war sehr lustig. Ich war ja eigentlich nur Haus- und Hoffotograf. Das war so ein bisschen das eine Ausrüstungsteil, was ein bisschen aus der Bahn schlug.
Embedded Journalist?
Ja, genau, ich war Embedded Journalist. Tja, nee, jetzt bin ich ja nur noch Zuschauer. Ich bin ja nicht mehr in diesem Verein.
Du warst in dem Verein? Mhm.
Ich war da mal vorübergehend Mitglied in diesem Verein, ja. Jetzt nicht mehr.
Ach so, jetzt hat sie dich geheiratet, dann brauchst du das nicht mehr. Was?
Tatsächlich schon deutlich vor der Hochzeit ausgetreten. Also das hatte damit nichts zu tun.
War jetzt auch eine gemeine Unterstellung.
Ja, nee, aber passt, kann ich mich gut gegen zur Wehr setzen, weil da liegen Jahre dazwischen, zwischen meinem Austritt und unserer Hochzeit. Nee, sie ist dann aber auch ausgetreten, ist einfach aus der Entfernung schwer zu machen, da richtig aktiv zu bleiben.
Ja.
Und hier wollte der jetzt nicht noch so ein Lab-Rollenspielverein wieder gründen.
Das, ich reite mich jetzt da nur tiefer rein, wenn ich jetzt irgendwas sage. Nein, mach mir nicht.
Ob man jetzt gegen Orks kämpft oder gegen Wallenstein, ist ja jetzt auch egal, oder?
Genau, so ungefähr.
So, bevor ich mich jetzt hier endgültig blamiere, wie geht's weiter? Weiß jemand? Ach ja, es geht weihnachtlich weiter.
Oh je.
Black Mirror, Folge White Christmas.
Ja, letzte Folge der zweiten Staffel, soweit ich weiß, oder dritte.
Genau, die wir uns extra für Weihnachten aufgehoben haben und sie jetzt in Ruhe besinnlich besprechen können. Wo es gar nicht so besinnlich
ist. Gar nicht mal
so
immer, weihnachtlich, gell?
Wie immer, spoilern wir alles, oder wie? Oder lassen wir was übrig hinten?
Ein bisschen was können wir hinten übrig lassen, aber viel nicht.
Okay. Also, White Christmas, soll ich mal versuchen?
Gern.
Ja, mach.
Ja, also wir haben in den Hauptrollen John Hamm und Rafe Spall, nehme ich mal an, spricht man ihn.
Da habe ich mich ja schon gefreut, als hier der Herr Madman aufgetaucht ist.
Als du den Herrn Hamm gesehen hast, ja, habe ich mich auch gefreut.
So, oh, hier, sie hier, in meinem kleinen Fernseher.
Die beiden sind in einer Hütte und es macht so den Eindruck, als ob sie irgendwie abgeschieden in irgendeiner Ödnis sind. Wir erfahren aus Nebensätzen, dass sie da wohl schon seit vielen Jahren zusammen in dieser Hütte sind, aber nicht viel miteinander reden. Und jetzt steht Weihnachten an, die von John Hamm gespielte Figur kocht Essen und fängt ein Gespräch mit dem anderen wortkargen Kollegen an und versucht, den so ein bisschen da rein zu verwickeln und so ein bisschen über sich was auszuplaudern. Und dann erfahren wir so ein bisschen Background von der John Hamm-Figur, weil die fängt dann halt mal an, über sich selbst zu erzählen. Und wir lernen also diese Welt kennen, in der das wohl stattfindet, dass wieder mal so, ja, wir sehen wieder Leute mit komischen grauen Augen. Black Mirror bleibt sich treu. Offensichtlich hat die John Hamm-Figur in der Vergangenheit Pickup-Artist-mäßige Beratungen gemacht. Und dabei Leuten quasi mit aus den Augen geguckt und die bei Flirtversuchen gecoacht. Dabei ist was schiefgegangen und das ist irgendwie so seine Geschichte, wieso er jetzt da Frau und Kinder an alles verloren hat und dann lernen wir auch, dass man in dieser Welt von anderen Menschen geblockt werden kann, weil sich alle haben sich
das
diese...
Dieses eine Space der beiden ultra gruseligen Sachen in dieser
das
Folge,
so krass, boah.
Das ist wirklich verstörend.
Genau, also wenn man geblockt wird, dann werden die anderen, die Person, die einen geblockt hat, die kann man dann nicht mehr sehen. Die sieht man nur noch als wie so eine Art, das sieht aus wie so eine statische Fernsehstörung, so in der Silhouette.
Halt, ja.
Ja, in der Silhouette der Figur, die da eigentlich wäre in der Welt, ist dann so weiß-schwarzer Schnee, wie wenn im Fernseher kein Sender eingestellt ist. Ist dann einfach so in der Form der Figur da und man hört die Stimme auch nur noch so ganz muffled, so als wenn irgendwie einer 20 Decken auf den Lautsprecher gedrückt hat. Und dann kann man nicht mehr mit der interagieren.
Und kann auch keine Bilder mehr sehen, die man von ihr gemacht hat. Und also das ist wirklich ja, halt das, was wir an Blocken aus den sozialen Netzwerken kennen, auf 11 gedreht. Also ist schon
ja, genau.
Verstörend.
Also in der Wirklichkeit machst du dir einen neuen Account und dann geht's wieder, ja, oder du loggst dich aus und dann geht's wieder. Hier ist es nicht so einfach, ja, weil ja, du müsstest dir ein neues Set von Augen reinbauen lassen, aber irgendwie in dem Nebensatz sagt er auch mal irgendwann, you can't even take them out, also das geht wohl auch nicht. Ja, und die andere Figur, über die erfahren wir anfangs nicht viel. Später fängt die dann auch an zu reden und hat eine ähnliche Geschichte. Ist auch von einer Frau geblockt worden Und
das ist so, da hängt, zerreißend, oder?
Da hängt noch ein, ja genau, da hat man erstmal auch sehr viel Mitleid mit ihm, weil, ja, also sie reagiert schon sehr harsch, er vielleicht rastet auch aus, das ist vielleicht auch nicht die coolste Art in dem Augenblick zu reagieren, aber emotional aufgeheizte Situation und sie blockt ihn dann und dann hat er halt, gibt's halt überhaupt keinen Weg mehr, wie er irgendwie nochmal ein Gespräch anfangen kann. Und dann erfahren wir, was er danach gemacht hat und dann schwindet das Mitleid so ein bisschen. Nicht nur ein bisschen.
Na gut, aber was wir auch erfahren, erstmal ist das halt er, also die Frau, die ihn blockt, halt ein Kind kriegt und er halt davon ausgehen muss, dass das seins ist und er ja halt auch das Kind nicht sehen kann, genau, weil es halt mitgeblockt ist. Das ist halt wirklich richtig furchtbar.
Super, das ist
echt so krass. Oh.
Vor allen Dingen, weil es halt irgendwie für uns in unserer jetzigen Gesellschaft würde das ja nicht gehen, weil du hättest ja zumindest rechtlich irgendwelche Ansprüche,
mhm, klar,
an, wenn das wirklich dein Kind sein sollte oder das zumindest irgendwie vielleicht feststellen zu lassen oder so. Gut, da gibt es auch Schwierigkeiten, das ist auch nicht so ohne weiteres möglich, aber ja, also das ist dann sehr krass, wie das ist und mit dem Block und wie sich das auswirkt, dass es sich halt auch auf Kinder auswirkt und so weiter und er dann halt keine Möglichkeit hat, da irgendwas zu machen. Gut, was er dann alles tut danach, das überschreitet natürlich auch Grenzen ganz massiv, klar, aber es ist super dystopisch, wie diese Gesellschaft dann funktioniert. Ja. Und ich finde sie nicht ganz in sich schlüssig logisch, weil ganz am Ende hat das ja nochmal einen Twist, den wir jetzt
noch. Ja, wir haben ja noch eine andere dystopische Geschichte darin, die ja auch ganz grässlich ist. Nämlich diese Sklavengeschichte.
Oh ja, die habe ich ganz vergessen. Also jetzt vergessen zu erwähnen.
Genau, die John Hamm-Figur, die hat noch einen anderen Beruf, mehr oder weniger. Nämlich, es geht, da gibt's so eine Technik, dass du praktisch eine Kopie von dir selbst auf einen Chip machst, und der aber auch dein Bewusstsein dann hat. Also du klonst dich im Endeffekt digital, und zwar
ziemlich ähnlich zu USS Callister, ne?
Ja, richtig. Das stimmt, eigentlich sehr ähnlich. Und aber mit dem Ziel, dass du einen so einen Smart Home Agenten im Endeffekt hast, der dein Smart Home regelt, und der kann es natürlich am besten regeln, weil er ja du ist im Endeffekt. Also der weiß genau, was du gerne hast und wie du alles Mögliche gerne hast und so, und kann sich am meisten natürlich in dich reinfühlen, weil er dir natürlich am nächsten ist, weil es ja eine Kopie von dir selbst ist. Das Problem ist nur, wir sehen da eben, dass wie so eine Kopie im Endeffekt angelernt wird,
erschaffen wird und dann erwacht, genau, erstmalig.
Genau, erwacht und dann eben der Frau, das ist eine Una Chaplin, ist es eine Tochter von Charlie Chaplin oder eine Enkelin von Charlie Chaplin, meine ich, die sich natürlich nicht so damit abfinden will, dass sie, weil die hat eben das Bewusstsein, ihr normales Bewusstsein, die ist sich erst gar nicht klar, dass sie eine Kopie ist und dass sie keinen Körper hat und so. Und ihr wird im Endeffekt gesagt, ja, hier, du hast die und die Aufgaben und du fügst dich besser. Und dann sagt die, ja, nee, mach ich nicht. Und die John Hamm-Figur sagt dann, ja, dann lass ich dich mal in diesem weißen, sterilen Raum, in dem du da gerade bist, in diesem digitalen Raum.
So ein bisschen wie bei Matrix, der Bereitstellungsraum
dann
so.
Genau. Dann lasse ich dich jetzt mal ein bisschen schmoren, mal so ein paar Wochen. Und dann dreht er irgendwie die Zeit auf eine höhere Stufe, dass es eben in seiner Wahrnehmung eben nur eine halbe Minute dauert und bei ihr sind halt 6 Wochen vergangen. Und ja, sie ist halt dann etwas mitgenommen von der Langeweile dieser 6 Wochen. Ich weiß nicht, ob 6 Wochen waren, also irgendwie längere Zeit. Ich glaube,
es waren 3 im ersten Schritt und im zweiten Schritt waren es ein paar Monate.
Genau, und dann irgendwie 6 Monate. Und dann, also ist krasse Folter, also wirklich krasseste Folter. Halt Isolationshaft für 6 Monate.
Ja, noch viel krasser als Isolation. Isolationshaft hast du ja wenigstens noch irgendwie eine Wand, in die du deine Initialen kratzen kannst.
Ja, und du kriegst Essen jeden Tag und sowas.
Genau, ja, genau. Und die ist einfach in einem weißen Raum.
Genau, die Bart.
Der nicht mal Wände hat, also es ist einfach nur weißes Void.
Genau, und keine Tageszeiten und nichts. Also es ist wirklich so die krasseste Folter, die man sich vorstellen kann. Und sie fügt sich dann natürlich auch. Gell? Also es ist ja klar, sie bricht an der Folter und dient dann ihrem Original als diejenige, die das Licht morgens andreht und die Musik anschaltet und
so. Also, aber glaubst du, dass die das ist Folter, das ist furchtbar, alles.
Ich glaube, man würde verrückt werden.
Aber die andere Prämisse, die du vorher genannt hast, dass das der ultimative Assistent wäre, weil er sich so gut in dich reinversetzen kann. Ist
totaler Quatsch.
Ist totaler Blödsinn, oder?
Ja,
die lernt doch innerhalb von kürzester Zeit, baut die doch eine psychologische Wall zwischen sich und ihrem alten Ich auf, weil die da draußen hat noch ein echtes Leben. Und und die hat mir das angetan, die hat sich entschieden, mich hier rein zu kopieren.
Sie hat sich das selbst angetan im Endeffekt.
Das ist klar, aber das würdest du sofort für dich selbst wegrationalisieren. Du baust psychologisch eine Mauer in dir selber auf und spaltest dich von deinem alten Ich ab und wirst einen Hass auf die entwickeln. Und dann wird die ihr jeden Morgen den Toast verbrennen und jeden Morgen die zu spät kommen lassen und so weiter.
Ja, dann wird's halt wieder ein bisschen gefoltert.
Ja, klar.
Dann lässt man den John Hamm kommen und sagt, hier, da ist irgendwas kaputt, macht das richtig. Und dann macht er das richtig.
Sagt er ja, wenn man sie falsch bricht und es schief geht, dann kann man sie nur noch als Cannon-Fodder an irgendeine Gaming-Company verkaufen. Und das, in diesem Nebensatz lag auch wieder so viel Terror dieser Welt. Das ist unfassbar, krass, nur in so einem Nebensatz.
Ja.
So, da habe ich dann wieder drüber nachgedacht, dass ich dachte, okay, die Folge Black Mirror will ich eigentlich auch noch sehen. Aber, ganz böse. Aber wieder mal so ein Fall von, ich glaube nicht, dass das funktioniert, was uns da gerade erzählt wird. Das ist einfach irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht.
Es ist extrem dystopisch.
Aber diese Dystopie ist mal wieder auf 11, ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Wirklich, man kriegt an mehreren Stellen dieser Folge, kriegt man wirklich eine Gänsehaut. Und man denkt so, oh, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja.
Ja. Aber auch eine
ist so eine Folge so mit mehreren Wendungen. Also ich hatte mehrfach so den Eindruck so, oh krass, okay, jetzt, also so, das war jetzt die Wendung, jetzt können sie es abbinden und dann geht's halt nochmal weiter und nochmal weiter und also, die ist so voll und so intensiv, das war schon krass.
Ja. Es erzählt halt nicht nur eine Geschichte und es erzählt auch nicht nur eine Dystopie.
Ja, ich
trotzdem nur eine Stunde 15, ja?
Dass sie in eine von diesen Dystopien tiefer reingeht und dafür die anderen weglässt, hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Mhm. Zum Beispiel auch die Geschichte von den Potter heißt er, Rafe Spall, der andere Typ, mit dem er da in dem Raum drin ist.
Ja.
Der mit dem Kind. Ganz am Ende, wenn der rauskriegt, was mit dem Kind ist, dann zeigt er auch eine Reaktion auch dem Opa gegenüber und dem Kind gegenüber, die ich nicht fühlen konnte. Also warum richtet sich seine Aggression gegen den Opa und gegen das Kind, Kind nicht direkt, aber indirekt halt.
Ja.
Das weiß ich nicht. Da hat es mich verloren dann. Habe ich gedacht, so ja, dass du jetzt zusammenbrichst, okay, dass du alle mögliche Art von Hass, aber warum auf diesen Opa? Der hat doch nichts damit zu tun in dem Sinne. Im Gegenteil, das erklärt ganz viel seines Verhaltens, wenn der das wusste, was da ist.
Das Verhaltens der Frau, gell?
Das Verhalten der Frau eben sehr genau. Es erklärt ganz viel und du kannst jetzt wahnsinnig sauer auf die Frau sein, aber die ist halt gerade nicht anwesend. Und insofern, Psychologie kompliziert und Menschen machen seltsame Dinge, aber da bin ich nicht mitgegangen, das fand ich irgendwie seltsam. Dann danach, was dann mit der John Hamm-Figur am Schluss passiert.
Genau, deswegen war es halt nötig. Deswegen musste er das machen, was er da gemacht hat, damit das Ende mit John Hamm halt funktioniert.
Und das ist auch wieder super unlogisch, weil das ist im Wesentlichen ein Todesurteil. Wie geht denn der jetzt einkaufen? Wie geht denn der irgendwie ein Leben leben? Das geht nicht. Also wenn das so ist, wie es dann am Schluss gezeigt wird, dann geht er da jetzt raus und ab sofort verhungert er jetzt. Also das ist auch so super dystopisch hingestellt, aber so it doesn't work. So, das geht so nicht. Und wie willst denn du Steuern bezahlen oder irgendwie den mit deinem Verkehrspolizisten reden? Oder es ist einfach unmöglich, dieses Setup geht so nicht.
Digital.
Und, ja, genau. Insofern, ja, der muss jetzt Almöhi werden und Klaus züchten oder so. Ja, vielleicht blocken die Schafe.
Ja, das ist schon recht, da war die Dystopie einfach zu sehr auf 11
gedreht. Da haben sie dann gedacht, ja, okay, jetzt drehen wir es noch auf 12, aber der Regner geht nur bis 11 und das ist halt das Problem. Das weiß man halt, dass der Regner nur bis 11 geht, because it's just louder.
Ja. Ja. Ich hatte die Folge schon gesehen, mir war aber nicht klar, also ich hatte auch diese beiden verstörenden Aspekte, diese Foltersache und diese Gesperrt-Sache, das hatte ich noch im Kopf, das hatte mich also nachhaltig beeindruckt. Mir war aber nicht mehr klar, dass das in einer Folge stattfindet. Das hätte ich nicht sagen können. Also ich dachte, ich hatte diese Foltergeschichte, die hatte ich noch im Kopf, aber diese Sperrgeschichte, das war mir nicht klar, dass das hier drin war. Aber ich finde, es funktioniert schon. Also insgesamt ist es ja ein bisschen übertrieben, aber insgesamt funktioniert es schon.
Aber USS Callister ist besser, finde ich.
Ja, das stimmt. Finde ich auch.
Also aber Wunder. Von den IMDb-Bewertungen übrigens nicht. Ne? Also
okay.
Die IMDb-Bewertung hat die hier 9,1, was halt krass absurd hoch ist.
Ja, das ist wirklich absurd. Ja. Ja, aber auch wieder, wie der Stefan eben gesagt hat, es ist halt wirklich viel Story in echt wenig Zeit erzählt. Man kann sich daran stören, dass es vielleicht zu viel Story ist und dass sie einfach eine Drehung zu viel gemacht haben, aber insgesamt ist es schon große Erzählkunst. Also, muss man schon sagen. Insofern hat es die hohe Bewertung vielleicht auch verdient.
Ja, aber 9,1, ich weiß nicht, 9.
Ja, das ist schon krass.
USS Callister hat nur 8,3 in der IMDb.
Na, ja, das ist ungerecht.
Stefan.
Ja.
Wie? Was? Was Nichts. Sagst du? Du sagst so wenig.
Ja, ich bin irgendwie ganz schön groggy, merke ich gerade. Und dieses Bier tut ein Übliches. Ich bin sehr so. Ich habe eben gedacht so, ach, das ist ja lustig, ist wie Podcast hören, nur sie reden ganz langsam.
Ja, ich habe jetzt neulich wieder eine Folge Strong Songs gehört, wo ich meinen Player alle seine Beschleunigungsfunktionen verboten habe.
Ja.
Das ist jedes Mal wie so, als wenn du die Handbremse anziehst, wenn der Strong Songs Mann kommt und so, hello, I'm here to talk to you about music. Warum redest du so langsam?
Ich höre gerade die Reflektor-Folge mit Igor Levit. Die ist auch sehr gut.
Aber da kommt ja wenig Musik.
Da kommt keine Musik, kommt gar keine Musik. Aber
kann man die dann eben
so ein Rockbassist redet mit so einem Klassik-Virtuosen. Und auch da, sie schätzen sich halt beide. Das ist ja bei Jan Müller irgendwie immer so, dass er sich Leute einlädt, die er schätzt. Oder dann, wenn er sich auf die Folge vorbereitet, schätzen lernt.
Ja.
Das war eine sehr gute
Igor Folge. Levit bei Kurt Krömer, auch sehr schöne Podcast-Folge.
Podcast? Echt? Igor Levit hat einen Krüger? Er hat einen Podcast?
Nein, Kurt Krömer hat einen Podcast.
Echt? Aber
Krömer lädt doch immer Leute ein, die er nicht mag, oder?
Nee, das ist Shea Krömer, das war die Fernsehsendung, die gibt's ja nicht mehr. Da war das Konzept, er lädt Leute ein, die er hasst und versucht die dann zu zerlegen.
Genau.
Das hat ihn aber psychologisch ein bisschen belastet, glaube ich, einfach immer nur Leute einzuladen, auf die du keine Lust hast. Und jetzt hat er einen Podcast und da ist das Konzept, die Redaktion lädt Leute ein und er weiß nicht, wer kommt. Und er bereitet sich nicht vor, er geht einfach dahin, setzt so eine komische Schlafmaske auf, macht 2 Minuten Vorgeplänkel, Anmoderation, in der er in der Regel irgendwelchen Unfug redet. Und dann setzt er die Maske auf, der Gast kommt rein, setzt sich vor ihn hin, setzt sich den Kopfhörer auf, dann setzt er die Maske ab und seine große Angst ist immer, dass da jemand sitzt, den er nicht kennt und nicht weiß, wer das ist. Und es ist, glaube ich, bisher einmal passiert oder so, wo er wusste, ich kenne
den optisch. Dann könnte er ihn doch einfach fragen.
Ja, macht er ja dann auch, aber es ist trotzdem immer seine Angst. So, er ist immer froh, wenn er wenn er die Maske absetzt und denkt, ey, toll, dass du da bist und weiß, wer das ist und weiß irgendwie, was der macht oder kennt den vielleicht sogar irgendwie. Aber so Maske hoch und denkst dir, wer bist du? Das ist halt fies irgendwie, wenn der dann vielleicht berühmt ist.
Du solltest den vielleicht kennen.
Das weiß ich nicht mehr 100%. Ich glaube, einmal ist das vorgekommen, aber ich kann den Namen nicht mehr sagen. Da sind manchmal auch Leute, die würde ich auch nicht kennen. Also weiß nicht, hat irgendwie einen Podcast, aber ist halt irgendwie in irgendeiner Szene unterwegs, die wir nicht am Start haben.
Guck mir gerade die Folgen an, hier ist ja. Enisa Amani.
Die kenne ich.
Riccardo Simonetti.
Ja, den hätte ich auch nicht gekannt, genau.
Nilam Farouk.
Kenne ich nicht.
Maren Kreumann.
Kenne ich. Tatort-Schauspielerin, oder?
Ja, also die Igor Levit-Folge war gut und die erste Folge überhaupt, die er gemacht hat, war Herbert Grönemeyer zu Gast. Da war er natürlich total geflasht, dass das sei.
Oh, krass.
Natürlich gleich mal so ein High-Karäter. Und ja, ich glaube, man muss Krömer mögen. Er kriegt auch immer ordentlich von seinem Publikum aufs Maul in den Kommentaren, dass er Leute nicht ausreden lässt. Das kann er ganz schlecht. Er geht immer dazwischen, was wirklich schlechter Stil ist und auch wirklich manchmal mich auch aufregt, wenn ich zuhöre. Aber es gibt manche Folgen, wo er mit den Gästen auf so einen guten Vibe hat und dann irgendwie schöne Gespräche zustande kommen. Und manchmal funktioniert es halt überhaupt nicht. Aber so ist das halt, ne? Er sucht sich die ja nicht aus, sie sucht die Redaktion aus und es kann halt auch nach hinten losgehen, wird dann trotzdem gesendet. Und das ist ja auch so ein Konzept, kann man ja machen. Kommt halt auch mal Scheiße bei raus.
Ja.
Ja, nee.
Ja, ihr mögt ja beide Krömer nicht, von daher, das war
ja
eine Empfehlung. Ich,
will ich gar nicht sagen. Also ja, grundsätzlich, sein Humor ist nicht meiner. Bin halt kein Berliner. Aber Che Krömer hat mir vieles gefallen. Also habe ich auch viel gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich ohne den Hass, mir das ohne Hass gefällt. Ich weiß es nicht.
Ja, dann ist was anderes wahrscheinlich dann. Gut, da waren wir aber gar nicht.
Wir wollen weihnachtlich weitersprechen, also einer von uns.
Oha.
Weihnachten mal anders.
Mhm.
Hat der Christoph wahrscheinlich geguckt, wo hast denn das?
Ja, hat der Christoph ja schon angekündigt letzte Woche, oder? Dass du das noch drauflegen willst.
Könnte sein.
Ich erinnere mich daran, euch da zugehört zu haben.
Netflix, norwegischer Weihnachtsfilm. Würde man grundsätzlich ja denken, nicht verkehrt. Ja.
Okay, danke, nächstes Thema.
Okay.
Also die Story ist die, wir haben eine Norwegerin, die in, ich glaube, Amerika lebt und einen indischen Freund hat. Also ihr Freund ist Inder und der macht ihr auch gleich am Anfang einen Heiratsantrag. Und den sie annimmt, also sie sind dann verlobt und sie schlägt ihm vor, dass ob er nicht mitkommen will nach Norwegen, um Weihnachten in Norwegen zu verbringen, weil nirgends ist Weihnachten so schön wie Norwegen. Und das macht er und dann fahren sie eben zu ihrer Familie nach Norwegen und ich bin mir nicht so sicher, wie ich das verstehen soll. Also, die Familie ist absolut scheiße zu ihm. Ich kann es ganz schwer ausdrücken. Es ist unheimlich rassistisch. Ich weiß aber nicht, oder ich habe es noch nicht so, vielleicht noch nicht zu Ende gedacht, ob der Film rassistisch ist oder ob die einfach nur unheimlich rassistisch ihm gegenüber sind. Wodurch der Film auch wieder rassistisch ist, den Norwegern gegenüber, weil die Norweger werden einfach dargestellt als, das sind die größten, beschissensten, rassistischen Wichser, die man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich unfassbar. Der ist halt, ja, der hat halt einen Kulturschock da in Norwegen. Das ist ihm alles sehr fremd und die sind halt, leben halt so dieses norwegische Weihnachtsklischee, dieses kuschelige. Was sie alle ja als unverrückbar, aber ist ja objektiv schön und angenehm und ist es aber halt nicht, wenn man das nicht kennt. Und es wird so ein bisschen verschroben dargestellt, so dass die da zum Beispiel Ribbe essen, also was halt Schwarte ist, ja, so knusprige Schwarte, Schweineschwarte, was er halt nicht essen kann, weil er es halt ekelhaft findet, wo er dann fragt, was es ist, und die sagen halt Fett, und irgendwann irgendwann bieten sie ihm halt Soße an, und dann sagt er, oh ja, was für eine Soße ist das? Und dann sagen sie, das ist Fettsoße. Halt Fettsoße. Also, ja, das ist ganz lustig. Und das ist auch, das hat auch einen wahren Kern, ja, überhaupt keine Frage. Ich habe in Norwegen, ich war ja zwischen den Jahren in Norwegen schon mehrfach und dann über Silvester, und natürlich isst man da Sachen, die man von zu Hause nicht kennt und die halt, wie soll ich es ausdrücken?
Walfleisch beinhalten?
Nee, Walfleisch nicht, aber, da habe ich neulich einen fiesen Bericht gesehen über Färöer, aber, so typische, herzhafte, traditionelle Mahlzeiten, ja, auch in Deutschland, sind ja in der Regel solche arme Leute essen. Also sowas, was früher die Menschen gegessen haben, um satt zu werden. Die sind in der Regel ultra fett. Und wenn bei uns diese Eisbein und was der Teufel was gibt's ja. Oh, es läuft gerade eine Katze hier draußen vor der Tür, vorm Fenster lang, und da fällt mir ein, ich habe die Hühner noch nicht zugemacht, das muss ich nachher machen. Ja, die Katze macht den Hühnern nichts, aber ein Marder könnte
ja auch kommen. Ja, aber wo die Katze ist, ist auch der Fuchs.
Genau. Das ist ja normal, ja. Wenn man in die alten traditionellen Essen geht, dann kriegt man so ultra fette Mahlzeiten, die schwer zu essen sind, wenn man das nicht gewohnt ist. Und das ist auch in Norwegen so, ja. Also Ribbe oder auch Pinnekjøtt oder auch diese verschiedenen Arten von fermentiertem Hering, Lütefisk zum Beispiel, ja. Das ist für Ausländer fast unmöglich, das zu essen. Da muss man wirklich ein Fan sein, so wie ich halt, und das einfach geil finden, das zu probieren und sich darauf einzulassen. Aber wenn du halt diesen Hintergrund nicht hast und gerade wenn du jetzt eben indisches Essen gewohnt bist, ja, und dann musst du Rippe essen, das ist quasi unmöglich. Und die Norweger gehen da aber echt fies mit ihm um. Und auch mit vielem anderen, nicht nur so kulturelle Sachen, sondern auch Thema, der Ex-Freund von seiner Verlobten ist eben der Nachbarsjunge, der ehemalige Nachbarsjunge, der halt immer noch offensichtlich auf sie steht und sie dauernd anbaggert vor seinen Augen. Und ja, ist verständlich, dass er das nicht total toll findet, gell? Und die Mutter intrigiert halt gegen ihn. Also es nennt ihn nicht beim richtigen Namen. Also er heißt halt, jetzt habe ich den Namen auch vergessen, weil er halt nie dabei genannt. Er wird halt immer Shazam genannt, obwohl er nicht Shazam heißt.
So wie wenn man einen immer Chili nennen würde.
Ja, so ungefähr. Nee, er heißt halt so ähnlich. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt. Jajan, glaube ich. Aber ja, es ist so unangenehm die ganze Zeit, vor allem, weil sie halt auch, also die seine Verlobte, ihm nicht beisteht, sondern ziemlich kalt ist überhaupt. Also sie wirkt immer sehr, sehr gefühllos, sehr kalt. Das Ganze fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also, Und am Ende gibt's natürlich ein Romantic Comedy Happy End am Flughafen, ja, also ist so viel Klischee.
Mit Leuten, die so gängelang rennen und fast Flugzeuge verpassen.
Ja, natürlich.
Weil das muss einfach.
es macht wenig Spaß, ganz ehrlich, weil, ja, ich liebe ja diese norwegische Traditionsgedönse und dieses ganze Klimbim und so, und ja, natürlich, da waren auch Dinge drin, die bei mir schöne Erinnerungen hervorgerufen haben, aber es ist alles so unangenehm, weil so unangenehm mit ihm mitgespielt wird und er kann nichts dafür. Es ist, es macht keinen Spaß. Also es ist, ja, es, wir sehen da Rassisten dabei zu, wie sie diesen armen Inder schlecht behandeln. Und wir sehen diesem Film dabei zu, wie er einfach die Norweger fürchterlich rassistisch behandelt. Es ist kein guter Film. Weihnachten mal anders. Muss man nicht schauen.
Romantikkomödie mal anders. Nicht gut. Okay, haben wir
nee, schade. Nee. Ja, schade. Schade.
Weil sonst haben wir doch schon das eine oder andere recht Gute gesehen, was aus
Norwegen
kam.
Ja, ja, und gerade so dieses Weihnachtsgedöns, das können die ja eigentlich. Aber, oder vielleicht habe ich es nicht verstanden. Vielleicht sollte das genau das karikieren. Ist ja möglich. Aber es war unangenehm. Es hat bei IMDb auch nur 5,4. Also es sehen offensichtlich andere ähnlich.
Naja, okay. Vielleicht wird es jetzt noch ein bisschen erfreulicher. Ihr beide habt nämlich Sex Education fertig geschaut. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Dritte Staffel, oder? Vierte Staffel?
Vierte, oder?
Ich glaube, es war die vierte,
ja. Aktuelle Staffel halt. Ich weiß nicht, ob es fertig ist. Ich glaube, abgebunden ist es nicht am Ende, oder?
Nee, es gibt noch, es wird noch eine kommen.
Mhm.
Oder? Nee, warte mal. Ich kann jetzt auch irgendwas verwechselt haben. Nee, es wird keine mehr kommen. Genau so war es.
Das war's doch. Genau, ja, das war's. Haben doch jetzt irgendwie so und so viel gesagt. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin raus.
Ah, okay. Es klang aber nach der letzten Staffel auch schon so, oder? Da war doch auch die Hauptdarstellerin ausgestiegen und jetzt haben sie halt wieder reingeschrieben.
Also oder warte mal.
Egal, wir haben die aktuelle Staffel geschaut.
Genau,
ich schon vor einigen Monaten.
Ist die vierte, genau. Ich habe es nochmal nachgeguckt, genau.
Ich schon vor einigen Monaten, du jetzt?
Die kam am 21. September, genau. Und jetzt bin ich dann mal auch durch.
Jetzt die Frage, an wie viel kann ich mich noch erinnern, beziehungsweise jetzt bring mich mal wieder ins Dings. Also die, woran ich mich erinnern kann, sie sind jetzt auf einer neuen Schule, weil ihre Schule wurde ja dicht gemacht, gell?
Ihre Schule wurde ja in so eine Nazi-Super-Schule verwandelt im Ende der dritten Staffel, weil diese neue Rektorin da.
Aber die hat ja klein beigegeben am Ende.
Ja, aber da war dann irgendwie alles Skandal, Skandal, Skandal und dann wurde die Schule dicht gemacht. Ich weiß die Details auch nicht mehr, aber jedenfalls da sind sie nicht mehr.
Jetzt sind sie in einer neuen Schule.
Genau, sie sind in einer neuen Schule und in dieser neuen Schule ist alles super woke, weil...
Das ist noch milder ausgedrückt.
Ja, die sind halt alle, also...
Die sind alle
haben ja, das auch, aber das meinte ich jetzt gar nicht, sondern in dieser Schule ist es zum Beispiel verpönt irgendwie... so Klatsch und Tratsch, ja, über Leute zu reden.
Schlecht zu reden. Über andere.
Schlecht zu reden und so weiter, was natürlich so ein paar Figuren, die jetzt, also speziell diese, ja, ich weiß gerade nicht, wie die heißt.
Diese
Hübsche spielt, die vorher immer zu dieser Gang von so hübschen Mädels, die immer sehr hochnäsig rumgelaufen sind, gehörte. Die kommt natürlich zum Beispiel überhaupt nicht darauf klar, weil das war ja quasi ihr key, unique selling point, dass hier so eine Drahtstante ist. Die Leute gegeneinander ausspielen kann. Und was wir auch noch aus der letzten Staffel hatten, ist die Mutter von Otis, also von Gillian Anderson gespielte Mutter, hatte ja letzte Staffel ein Kind bekommen in relativ fortgeschrittenem Alter, also mit weit über 40 oder was sie da spielen sollte. Oder vielleicht sogar noch, ich weiß nicht, ob man
ja,
die Figur für ein 50, Alter haben sollte, aber eher vielleicht 50, genau. Und hatte ja diesen Norweger-Wikinger-Mann, aber der war
Wede
ja nicht
war der, glaube ich.
Wikinger war der auf jeden Fall. Und der war ja nicht der Vater und hat sie daraufhin verlassen. Und darüber stürzt sie jetzt hier in eine traumatische, ja, postnatale Depression. Ja, oder vielleicht auch einfach allgemeine Depression über ihre ganze Situation, ist mit dem Kind vollkommen überfordert, das weiß nicht, was das mit ihrem Job macht und fängt dann irgendwie an, eine Radiosendung zu machen, aber ist nicht mehr, im Grunde nicht mehr sie selbst. Das ist einer der Plotpoints der Staffel. Dann haben wir diese neue Schule, dort sind ganz viele Figuren aus allen möglichen queeren, LGBTQI plus whatever zusammenhängen, da ist so ziemlich alles vertreten, was man sich vorstellen kann. Dann gibt es Adam.
Das ist tatsächlich nicht übertrieben. Das sind wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also, ja.
Dann gibt es Adam, den Sohn des ehemaligen Rektors, der ja auch von seiner Frau getrennt ist. Das haben wir ja auch noch in der dritten Staffel mitgekriegt. Und Adam ist tatsächlich hat irgendwie eine Sonderrolle in dieser vierten Staffel. Adam findet eigentlich im Grunde außerhalb der restlichen Geschichte statt. Der hat einfach einen eigenen Plot für sich. Der läuft genau ein einziges Mal Eric über den Weg.
So gut. Ja. Ich finde das so gut gemacht.
Und das ist tatsächlich der eine Plot, der mir wirklich gut gefallen hat.
Ja, genau, ging mir auch so. Weil sonst habe ich meine Schwierigkeiten mit der Staffel.
Absolut.
Aber das hat mir auch gut gefallen. Eine gute Geschichte, schön erzählt, wie der so seinen Weg findet, so seine Nische
aber
findet.
Halt auch so auf die Adam-Art, alles ist immer 5 Level härter, als es sein müsste. Aber er musste halt irgendwie durch, um zu sich selbst zu kommen.
Ja.
Und
so berührend auch, also wirklich schön.
Ja, die Geschichte mit seinem Vater. Der Vater, Alison Petrie, hat tatsächlich hier, glaube ich, finde ich, die Figur der Staffel, finde ich. Der ist einfach, jedes Mal, wenn er zu sehen ist, tut es weh.
Ja.
Aber es sind auch die einzigen Szenen, die richtig lustig sind, wenn er da seine Viagra-Erfahrungen mit dieser anderen sexsüchtigen Lehrerin macht. Das ist so lustig teilweise. Aber halt auch so cringe und so schmerzhaft, wie es denn, wenn es schief geht.
Ja, traurig auch.
Traurig auch, genau. Und dann aber auch so, in der letzten Staffel hatte er einmal so eine Folge, wo er einmal in seiner komischen Kellerwohnung, wo er da bei dem anderen Lehrer gewohnt hat, der übrigens auch nur ein einziges Mal auftaucht, der Musiklehrer. Alles so ganz viele Figuren, die wir von früher haben. Auch Hannah Waddingham taucht nur in ein oder zwei Folgen auf. Es ist schade, wie viele von den alten Figuren nicht mehr da sind oder nur noch ganz kurz so Cameo-artig da sind. Maeve, muss man ja auch erwähnen auf jeden Fall. Maeve ist in Amerika, weil sie hat ja dieses Programm gewonnen da. Und demzufolge haben wir jetzt Fernbeziehung mit Otis und das ist natürlich auch viel Problematik. Aber Maeve kriegt eine Geschichte geschrieben mit Trauer, weil sie verliert jemanden Nahestehendes. Und das fand ich auch noch einen der besseren Teile der Staffel. Die Art, wie sie die Trauer verarbeitet und wie sie dann da mit ihrem Bruder clasht und so weiter. Das Ende fand ich ein bisschen schwach. Aber da muss man den Autoren vielleicht zugute halten, dass die Autoren erst, glaube ich, relativ kurz vor Ende der Schreibarbeiten, so wenn sie mehr oder weniger fertig waren mit dem Schreiben der Staffel, ist ihnen offenbart worden, dass das die letzte ist. Und dann haben sie wahrscheinlich noch versucht, irgendwie das am Ende irgendwie so hinzubiegen, dass man es so stehen lassen kann. Aber da waren sie eigentlich mit dem Großteil der Staffelschreiben schon fertig. Und das ist natürlich keine geile Situation. Ich weiß nicht, jetzt habe ich ganz viel geredet. Sag du mal, was ist dir noch präsent oder was hat dich aufgeregt, was hat dich gestört?
Also,
oder was fandst du toll?
Also gestört hat mich diese Fastbeziehung, die sie hatte mit diesem Jungen im Rollstuhl, den ich als unheimlich toxisch empfinde.
Das ist aber dritte Staffel. Diese Staffel hat der Rollstuhljunge, dessen Name ich auch gerade nicht weiß, was mit der die assaulted
kommt dann,
wurde im
Bus. Aber findet es nicht auch hier noch statt? Torpediert der nicht diese? Ach, das ist nur so ein Nachwehe, gell? Dass der die Nachricht von Dings gelöscht hat, gell? Von Otis gelöscht hat und sowas.
Das ist alles in der Staffel davor. Hier ist es nur, dass...
Ja, aber das wird hier thematisiert.
Ein bisschen.
Ach, den finde ich so unangenehm und den finde ich auch jetzt wieder so unangenehm. Der
ist halt einfach immer nur ein Arschloch zu allen Leuten, außer zu den Weibern, von denen er was will. Ansonsten ist er zu allen Leuten ein garstiges Arschloch. Und es wird dann halt gekleidet in, wegen seiner Behinderung wird er benachteiligt und die Gesellschaft ist gegen ihn und das ist auch richtig, das zeigt das auch, aber trotzdem ist er menschlich zu Leuten, die ihm nichts angetan haben, ein Arschloch.
Ja, genau.
Ja, und das ist halt nicht das Gleiche, wie du gehst irgendwie, also diese Demo, die er da anzettelt, weil der Fahrstuhl nicht funktioniert und so, alles fein, alles gerechtfertigt,
genau.
Aber trotzdem bist du zwischendurch immer wieder eine Arschgeige zu Menschen, die dir nichts, die dir nichts weißt du, was ich sagen will.
Ja, genau. Ja, und dann das Thema, was wir eben schon angeschnitten haben, diese queere Schule, die ja der wie heißt der Freund von Otis?
Eric.
Eric. Der thematisiert es ja, dass es so toll ist, dass eben, ja, hier sind alle so wie ich oder so. Ja, das ist ein Konzept, das ein Gedankenspiel kann man mal machen, ja, dass eben die queere Minderheit jetzt mal die Mehrheit ist. Aber das finde ich ein bisschen überangestrengt. Das ist so, das macht es halt so nicht mehr organisch. Das war in den vorherigen Staffeln war eben Eric und Adam und waren ja noch ein paar queere Figuren.
Ja, war diese die mit dem Alien-Sex-Fetisch und so. Also genau. Da waren ja ganz viele lustige Figuren und dann ganz mehrere Schwule und also da gab es ja ganz
gab's ja klar, mehrere.
Und Trans war, und so hatten wir nicht.
Genau, und das war irgendwie organisch, ja. Das war halt ein Querschnitt durch die Gesellschaft, wo das auch stattgefunden hat und auch Raum bekommen hat und auch beleuchtet wurde und Thema war. Und jetzt ist es eben erdrückende Mehrheit oder nicht sind Mehrheit, sondern sehr absolut, ja, sind ja im Endeffekt sind ja alle queer in dieser Schule. Alle queer, alle komplett woke, was es halt dann so ein bisschen blutleer macht, weil es dann eben nicht mehr Menschheit ist und nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr echt an. Also es ist, ja, ich verstehe, das ist irgendwie eine Kunst Darstellung von, wir drehen halt die Majoritätsverhältnisse um. Aber das ist nicht wirklich interessant. Also, weil du halt aufzählst und eben zeigend aufzählst, dass da eben Transfiguren sind, die jeweils, es ist ja zum Teil sogar schon fast ein bisschen unübersichtlich, muss der dann so ein bisschen um die Ecke gehen, so, okay. Also er ist jetzt sie ist jetzt eine Transfrau, er ist ein Transmann, die sind jetzt zusammen. Dann wie weit ist die Transition abgeschlossen und sowas? Welche Probleme haben die dann im Bett und so? Alles gut und schön, ja. Die sind dann befreundet noch mit einer Lesbe, die gleichzeitig auch noch gehörlos ist. Und wer gehört noch zu dem, zu diesem?
Ja, und dann wird, nicht, genau, ja. Aber alles davon hat keine richtigen Character Arcs. Also das ist alles all over the place. Das ist komplett alles
aufgezählt einfach. Es ist,
genau, das ja, ist exakt.
Wir hauen alles aufgezählt und das rein genau. Und es ist dann auch alles egal.
In der einen Folge geht's darum, dass sie irgendwie, wo sie dann endlich mal rauskommt und sagt, dass das, also die Gehörlose, die gehörlose Lesbe, die dann irgendwie sagt, Leute, das ist so anstrengend, dass ich irgendwie immer versuche, eure Lippen zu lesen, aber quasi mich nicht aufdränge und deshalb irgendwie auch ganz viel nicht mitkriege und so weiter. Dann wird das groß zu einem Riesenthema gemacht, an dieser Demo-Nummer, wo dann alle mal ihre Sachen auspacken, was sie eigentlich nervt. Und in der nächsten Folge laufen die nebeneinander her und unterhalten sich und die eine spricht immer geradeaus und die andere guckt nicht zu ihr rüber und die unterhalten sich. Und ich denke mir, ich fress den Fernseher und schmeiß ihn aus dem Fenster. Was ist denn das für eine Scheiße? Weißt du, eine Minute vorher erzählst du mir das noch, was sie für Probleme hat und im nächsten Dings ist die ganze Inszenierung so, dass die kein Wort verstehen kann, aber sie prima mit der anderen unterhält. Und das ist einfach nur alles Kitsch, der da dargestellt wird.
Ja, genau.
Weil wir jetzt mal hier, guck mal, wie woke wir sind und guck mal, was wir alles für Themen hier reinbringen und euch alle hier überhelfen wollen. Aber wir glauben nicht an unser eigenes Konstrukt, was wir da hinstellen, weil wir es nicht durchziehen. Und das also erstmal die Menge ist anstrengend, weil da keine Character Arcs erzählt werden. Das sind einfach nur Figuren, die da sind, damit sie ihre Minderheiten, ihr Minderheitendasein dort repräsentieren dürfen.
Ich meine, das ist natürlich jetzt, wir begeben uns natürlich auf dünnes Eis, das ist klar, gell?
Ja, natürlich.
Man könnte es jetzt vorwerfen, ja, so anstrengend ist das für uns auch immer, gell? Nur halt andersrum jetzt. Ja, sei es drum, aber das ist nicht das, was ich kritisiere, sondern ich kritisiere, dass eben, dass das alles dann nur noch Staffage ist und dass außenrum
nicht mehr erzählt wird. Das, genau. Ja.
Genau.
Die Geschichte ist halt dünn. Also mit den Figuren passiert halt nicht viel. Und
auch seine Konkurrenzgeschichte mit der anderen Sextherapeutin. Ist
hochgradig anstrengend.
Und auch, ich verstehe gar nicht, warum darf es denn nur einen Sextherapeuten an der Schule geben?
Warum ist das überhaupt eine offizielle Position, die von dem Direktor ausgeschrieben wird, dass irgendwer unqualifiziert ist, der sich selbst dazu erklärt, Sextherapeut zu sein. In den ersten Staffeln war das ja so eine Underground-Sache. Das fand in irgendeiner abgefuckten, kaputten Klohaus, was irgendwie nebendran, was abgerissen werden sollte. Da fand es statt, weil es niemand mitkriegen durfte. Und an der anderen Schule ist es jetzt eine offizielle Position, wo eine Abstimmung vom Direktor veranstaltet wird, wo irgendwelche unqualifizierten Leute, die einfach dahergelaufen werden, Sextherapeuten werden. Was ist das denn? Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Nee. Das ist alles irgendwie zu einem Selbstzweck geworden in dieser Serie.
Ja, es ist so ein Traum irgendwie, wie so eine Traumwelt.
Ja, ist ganz weird. Ja. Und was mich am meisten aufgeregt hat, aber dafür kann die Serie an sich nicht, sondern nur die deutsche Synchronisation, ist tatsächlich die an sich tolle Geschichte von Gillian Anderson, also Otis Mutterfigur, die ja eigentlich noch einen guten Character-Arc hat, die struggelt mit dieser Depression, die sie sich selbst nicht eingesteht, und ihrer Schwester, genau, aber sie struggelt mit dieser Depression, weil sie ja eigentlich von ihrem Selbstverständnis her eine Person ist, die anderen Leuten hilft, mit ihren Problemen fertig zu werden. Und jetzt hat sie selbst ein Problem und bräuchte mal Hilfe und ist vollkommen unfähig, das anzuerkennen und sich die Hilfe zu suchen, die sie bräuchte, sondern sie ist der festen Überzeugung, dass sie das ja alles selber kann, weil sie ist ja Dr. Jean Milburn und es muss ja gehen. Und wie sie dann zu der Erkenntnis gelangt, viele Umwege und viele Comedy-Verstrickungen und so weiter und auch nicht alles gut geschrieben, aber das im Großen und Ganzen toll. Die deutsche Synchronstimme hat mich sowas von wahnsinnig gemacht. Das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe das mit meiner Frau geguckt und deshalb auf Deutsch. Und dieses Leidende, was sie da spielt. Ich habe mir da noch ein paar Szenen auf Englisch angeguckt. Gillian Anderson macht das im Original nicht. Zumindest nicht annähernd in diesem Ausmaß. Und die Synchronstimme hat entschlossen, dass sie jeden Satz, alles, was sie spricht, immer erstmal mit so einem Anatmer anfangen muss. Das ist immer so... So redet die ganze Zeit. Die kann keinen Satz ohne so Atmung außenrum artikulieren. Und das, da hat's mir alles falsch rumgewickelt. Also diese Szenen konnte ich nicht ertragen, obwohl der Plot an sich gut geschrieben ist. Und das kannst du halt nicht der Serie, das kannst du nicht Gillian Anderson, sondern nur der Synchronregie und der Synchronsprecherin anlasten. Das hat's mir auch nochmal verleidet. Nochmal so zusätzlich. Ja, aber es hat Licht und Schatten, es hat leider viel Schatten, aber es hat auch tolles Licht, ein bisschen Adam, Maeves Trauergeschichte fand ich gut. Den Inhalt der Geschichte um Jean Milburn, nicht die Ausführung mit dieser Synchronsprecherin. Eric mit seinem Erweckungsding Gott trifft.
Was? Ja, ich liebe die Eric-Figur, jeder liebt die Eric-Figur, aber diese Gott-Geschichte, gut, da können wir weit halt nicht so gut mit, gell? Also das ist halt, ist nicht so unser Thema, warum man dann auch sowas Transzendentes mit reinbringen muss, ist mir auch nicht so ganz klar, also, das ist überhaupt nicht das,
was die Serie bisher gemacht hat, ne? Er hadert damit, ob er sich taufen lassen soll oder nicht. Okay, kann ich verstehen.
Ja, das kann man ja machen. Genau.
Ja, vor allen Dingen, weil er schwul ist und deshalb auftaucht. Warum muss er dann Gott treffen, immer in so komischen, auch völlig overacted, die Szenen, also, oh.
Ja. Ja, gut, aber das ist das, was ich eben auch schon sagte. Es wirkt zum Teil wie ein Traum. Also, wie ein Traum, wo alles möglich ist, wo alles passieren kann, wo die Majoritäten umgetauscht sind, wo Gott auftaucht, komisch irgendwie. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ja, okay, ist schön, dass es dir ähnlich ging wie mir.
Jetzt weiß ich wieder, wie die Figur vorhin heißt, die immer mit Lästern durchs Leben gekommen ist. Ruby, genau. Ja. Die fand ich tatsächlich auch eine der stärkeren Figuren jetzt in dieser Folge.
Ja,
weil sie ist sich treu geblieben und...
Genau, weil sie sich nicht einfach einfügt und sagt, okay, wir sind jetzt alle woke und so, sondern
die hat halt echt einen Struggle damit, dass ihr Way of Life an dieser Schule nicht funktioniert und sie natürlich aber auch nicht ins Abseits geraten will, also fügt sie sich schon so ein bisschen, aber eigentlich nur nach außen und das, was sie am besten kann, nämlich Intrigen stricken, das muss man jetzt dann halt ein bisschen anders verpacken, das muss man anders machen, aber also die Figur fand ich, die hat also es war nachvollziehbar, wie die auf die Situation reagiert und was die macht und so weiter. Also da, mit der konnte ich, die konnte ich verstehen. Auch die Amy-Figur, ja, die ja immer noch mit diesem, dass man ja sie da in dem Bus belästigt hat, zu kämpfen hat und dann irgendwie ihren Ausweg in der Kunst sucht und so weiter. Die, die Geschichte fand ich an sich bis auf ein paar, der hat halt immer, das trägt das Herz auf der Zunge und sagt halt immer dumme Sachen. In dem Fahrstuhl ja, zu irgendwas so super Dummes sagt sie. Aber also die Figur fand ich auch eigentlich noch einen positiven Punkt in der ganzen Staffel. Was diese Geschichte mit dem Hodenkrebs mit Jackson sollte, weiß ich nicht so genau. Auch wie Jackson reagiert hat auf die Sachen mit seiner Mutter, also mit seinem Vater, den er dann sucht. Ja. Da dirigiert er dann seinen Hass irgendwann auf seine Mütter. Auch in einer Art und Weise, die ich nicht.
Ja, also, gut, das können wir vielleicht auch nicht nachvollziehen.
Nee, das können wir nicht nachvollziehen, aber das. Also sagen wir mal so, zumindest einiges habe ich nicht gekauft, so richtig.
Ja,
das ging auch. Wurde mir nicht so dargestellt, dass ich das glauben konnte und wollte, dass man so reagieren würde. Klar, ich bin nicht in der Situation, ich weiß es nicht. Aber man hat ja irgendwie so ein Gefühl, ob auf wen er jetzt sauer sein sollte oder nicht oder was er wissen wollen könnte oder so. Und die Reaktion der Figur war, ging mir nicht runter. Also gut, okay, Menschen machen Dinge, klar, man muss nicht immer alles nachvollziehen können, aber schlecht geschrieben ist deshalb auch nicht immer richtig.
Ja.
Was machen wir jetzt mit dem Stefan? Soll er das noch gucken?
Soll ich da weiter gucken? Genau, das wäre ja jetzt nämlich meine Frage gewesen.
Ja, der Stefan ist der Wokeste von uns, der vielleicht findet das gut. Wir sind halt zu sehr crumpy old white man. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube auch, Stefan, dass du das nicht so toll finden wirst wie die vorherigen Staffeln. Aber vielleicht nervt es sich weniger als uns. Das kann durchaus sein. Also ja, schau das schon noch. Das ist schon.
Okay, wir hängen ja sogar im Moment noch mit der dritte, deswegen. Ach, ich fürchte, das wird auch noch ein bisschen dauern.
Die anderen Staffeln hatten halt so eine Leichtigkeit irgendwie.
Ja,
die anderen genau. Staffeln ja. hatten ein, die, man wusste immer, das ist lustig. Das ist lustig und das ist ungezwungen.
Beschwingt, ja.
Beschwingt und das ist, das erzählt einem was über, wie das Sexlife von ganz unterschiedlichen Menschen ist und auch jetzt so, dass da homosexuelle Paare sind und dass da Leute sind, die irgendwelche weirden Fetische haben und keine Ahnung. Und natürlich ist da viel Coming of Age und Teenie-Drama drin gewesen. Wer mit wem und warum und sowieso und der hat den betrogen und die hat mit dem und bla und so. All diese Dinge, das war da alles drin, aber es hatte immer eine Leichtigkeit und einen Humor und man wusste, wenn ich zwei Folgen Sex Education gucke, dann ist es ein bisschen frivol und ein bisschen prickelig und es ist
und
auf jeden Fall unterhaltsam. Und es ist berührend und es ist unterhaltsam und es ist ohne Pipi-Kaka-Humor, ohne Cringe. Und,
ja. Und all das macht die
jetzt. Und diese Staffel hier ist die Leichtigkeit abhanden gekommen. Es ist alles, ja. wirkt alles unfassbar gezwungen und, oh, und wir haben so, es ist alles eine Schwere, die wir uns auferlegt haben und wir müssen irgendwie das zu Ende führen und ach Gott, es ist alles so anstrengend.
Ja.
Und die Themen waren noch nie in Sex Education unbedingt leicht. Da war viel drin, wo Leuten übel mitgespielt wurde, aber trotzdem hatte es diese Leichtigkeit und diesen Unterhaltungsfaktor. Und hier ist irgendwie, das ist weg so ein bisschen. Das ist so, ich habe mich am Ende, habe ich nur noch gedacht so, ja, noch zwei Folgen, dann habe ich es endlich, deshalb hat es auch so lange gedauert. Ich konnte mich teilweise nicht motivieren, weiterzugucken.
Ja.
Schade, sehr, sehr schade irgendwie.
Ja, ich fürchte, ich
das war schon ausgeredet.
Ja, ich glaube auch.
Ja, ja.
Ja,
es gibt so viele andere Sachen zum Gucken oder
ja, es, also
Sachen in der Werkstatt zu bauen oder sonst irgendwas.
Das aber du hast auch mit deiner schwierig. Frau geguckt, oder?
Ja, ja.
Und die treibt dich jetzt nicht, dass ihr noch weiter guckt, oder?
Nö.
Weil die hat das ja hier vielleicht noch nicht gehört. Vielleicht solltest du das nicht hören lassen.
Nee.
Guck mal, Hedda Waddingham taucht zweimal auf. Ist doch toll. Als Sophia Marchetti.
Ja.
Nicht?
Ja. Schau ich lieber nochmal Ted Lasso komplett.
Sie hat doch, du hast doch letzte Woche so über sie geschwärmt.
Ja, okay. Ja.
Ja gut, ist jetzt wirklich, kommt auch nur zweimal. Es gibt
ist halt wieder die gleiche Argumentation wie bei hier, wie heißt diese andere Weltraumserie? Du musst nur die ersten 24 Folgen überstehen und dann wird's toll.
Expanse.
Die Expanse, beste Weltraumserie aller Zeiten.
Ja, ja, ja. Du musst halt die ersten vier Staffeln überstehen, dann wird's gut.
Du musst Adams Vater dabei zugucken, wie er mit Viagra experimentiert. Michael Groff, Alistair Petrie. Fantastische
ja, Szenen. Ja, das kann mir, das, da habe ich mich eben auch sehr, als ihr das erzählt habt, das ist bestimmt sehr lustig.
Ja.
Ja. Ja, okay. Also, ich sehe schon fraglich, ob ich das schauen werde. Dann haben wir jetzt abschließend nur noch ein Thema. Außer einer von euch will spontan noch was reinwerfen.
Nö, ich habe gleich noch ein Thema mit euch, aber das machen wir nach der Aufnahme.
Oh. Ja, dann ärgere ich mich immer in weiß ich nicht, 3 Monaten, wenn ich das höre. So, ach, was hat denn der Christoph jetzt Spannendes mit uns besprochen? Aber ich werde es nicht erfahren.
Hast du schon vergessen.
Genau. In der nächsten Woche ist der Bob nicht da und wir haben eine fantastische Gästin da. Und die hat uns jetzt auch einen Film vorgeschlagen.
Nein, ich kann nie mit ihr zusammen aufnehmen. Das ist wirklich ein Skandal.
Das ist ein Skandal, ja.
Hast du ja 2 Filme vorgeschlagen oder wir haben 2 Gäste?
Nee, wir haben 2 Filme vorgeschlagen.
Ach je. Und wir suchen uns einen aus oder wir müssen beide gucken?
Nee, es hängt ein bisschen davon ab, was Prime macht. Der Film Saltburn kommt nämlich am Freitag zu Prime.
Okay.
Und wir nehmen an, Becky und ich, dass er in den normalen, in die normale Flatrate kommt. Dann wird es unser Hauptfilm sein. Und wir werden zusätzlich aber auch noch Bottoms schauen, auch auf Prime. Also ihr müsst das nicht schauen, wenn ihr nicht wollt, aber ich werde es schauen. Wenn Saltburn irgendwie nur für Geld zu haben ist, dann wird Bottoms unser Hauptfilm sein.
Bottoms, freigegeben ab 18.
Mhm. Genau, aber Saltburn läuft ab Freitag auf Prime. Mal sehen.
Aber Bottoms ist eine Komödie. Eine Komödie ab 18.
Das ist erstaunlich, gell?
Erfrischend, freimütig und schlüpfrig.
Ah, okay.
Da hast du mich.
Und kurz, Becky hat schon geschrieben.
1,30. Easy. Das
dauert nur 42 Minuten. Stefan wird für Bottoms sein.
Zwei lesbische Schülerinnen, die an ihrer Highschool einen Selbstverteidigungskurs ins Leben rufen, in diesem andere Mädchen näher kommen. Okay. Muss ich direkt wieder an Sex Education denken. Klingt da machen auch lesbische Mädchen irgendwelche Kurse. Aber anders vermutlich. Rock Ridge High School.
Ja.
Okay, das Footballteam da heißt die Vikings. Aber ist nicht in Violett, sondern in Blau.
Einen Fight Club zu gründen. Okay, first rule of Fight Club, talk about the movie next episode. Gut, also ihr sprecht dann quasi über Bottoms mal mindestens, du,
ja.
Christoph, und über, genau. wie hieß das andere, habe ich schon
vergessen. Saltburn.
Saltburn.
Salzbrand.
Mhm. Was? Okay.
Ist wohl ein Thriller.
Auch Student. Ja. Ein junger Hochschulstudent, der eine Bekanntschaft mit einer exzentrischen englischen Aristokratenfamilie macht. Okay. Nun denn. Aristokraten hatten wir ja diesmal auch im Weihnachtsfilm. Also, ich würde sagen, ihr seid gut vorbereitet.
Geht genauso weiter.
Ja. Ja. Nun denn. Also, jetzt hast du es auch schon verraten. Die Gäste nächste Woche ist die wunderbare Becky, die ich ja jetzt immerhin mal kennenlernen durfte, in echt beim Stefan in der Bar. Aber mit ihr zu podcasten ist mir jetzt offensichtlich noch nicht vergönnt, weil sie immer dann zu Gast ist, wenn ich gerade weg bin.
Genau, wie der Jan.
Einfach.
Nee, der
genau,
Jan,
genau
du
wie
bist,
der Jan.
Du bist ja der Jan. Wenn du nicht da bist, dann bist du ja den Jan, der Jan.
Ist das so?
Hat er doch beim letzten Mal festgestellt. Also hast du natürlich beim letzten Mal festgestellt.
Jetzt wird's langsam kompliziert und ich fange an auszusteigen. Jetzt gucke ich schon wieder auf meinem Handy, auf ein Kind. Stefan, du hast es doch auch, dass du auf deinem Hintergrundbild, auf deinem Handy die Gesichtserkennung von deinen Kindern und, weiß ich nicht, meinetwegen deiner Frau oder so hast und dann jedes Mal, wenn du dein Handy einschaltest, ein anderes Hintergrundbild da ist von deinen Kindern.
Nur wenn ich auf der Arbeit bin.
Ach, nur wenn du auf der Arbeit bist, okay. Ich habe das dauerhaft. Und jetzt hat die Gesichtserkennung einen Fehler gemacht und hat ein Mädchen aus dem Kindergarten meines Sohns als meinen Sohn erkannt. Und ich habe das in der Gesichtserkennung schon korrigiert, aber diese Hintergrundbilder haben das einfach nicht gecheckt, dass ich das schon korrigiert habe. Und jetzt wird mir ständig dieses Kind angezeigt. Das gar nicht mein
Kind. Creepy, hast ein fremdes Kind auf deinem Handy.
Ist super creepy. Vor allen Dingen, weil ich habe es so eingestellt, dass jedes Mal, wenn ich mein Handy anschalte, kommt ein anderes Foto. Aber irgendwie nimmt das iPhone nur so 10 Bilder oder so pro Tag und rotiert diese 10, oder vielleicht lass es auch 15 oder 12 sein oder sowas, rotiert es diese 10, 12 Bilder durch und am nächsten Tag gibt es ein neues Set. Aber in dem heutigen Set ist dieses fehlerkannte Bild von diesem Kind drin. Ich weiß auch, wie es heißt, aber ich sag den Namen jetzt nicht. Und das ist aus so einem Set von Fotos, die im Kindergarten entstanden sind, die wir mal bekommen haben irgendwie, weil, keine Ahnung, Fotos von irgendeiner Feier oder so, und da war das Foto dabei. Und da hat es das fehlerhaft als meinen Sohn erkannt in der Gesichtserkennung und hat es da einsortiert. Und ich bin heute in einem Einkaufszentrum gewesen, bin die Rolltreppe runtergefahren und auf der Rolltreppe mache ich mein Handy auf und gucke dieses Foto an. Und mein Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war dann, wenn jetzt zufällig die Eltern dieses Kindes hinter mir stehen würden und würden sich ihre Tochter, da habe ich sofort mein Handy in die Hosentasche gesteckt und mich dann umgedreht und geguckt, wer der Person hinter mir auf der Rolltreppe, wahnsinnig. Aber man fühlt sich dann so ertappt, wenn ich so perversen gehalten. Da kannst du einen ganzen Filmplot draus machen aus der Story. Aber es ist nur ein Gesichtserkennungsfehler. Und ich hoffe, dass das Telefon das jetzt merkt, dass das nicht mein Sohn ist. Vor allem, was ein Mädchen ist, aber irgendwie, wahrscheinlich haben die denselben Augen-Nasenabstand oder irgendwas und dann denkt die Gesichtserkennung, dass das das gleiche Kind ist oder so. So ist das. Mit diesem Gedanken entlassen wir die Hörerinnen und Hörer jetzt in die Woche. Ihr könnt uns jetzt auch auf Threads folgen, das jetzt in Deutschland gestartet ist. Und der Sneakpot hat ja einen Instagram-Account und ich habe da mal auf den Knopf geklickt, deshalb haben wir jetzt auch einen Threads-Account. Außerdem würde ich euch nahelegen wollen, auf jeden Fall zu gucken, wie ich weiterhin unsere Sendungen auf Instagram in den Stories des Sneakpot-Accounts ankündige mit schlecht generierten AI-Fotos für unsere Filme. ich gebe mir da jedes Mal sehr viel Mühe und lasse ChatGPT die Prompts für DALL-E 3 schreiben. Da kommen immer sehr humoristische Sachen bei raus. Heute hätte ich beinahe ein Foto gepostet, wo Leute an Fingern zusammengewachsen sind. Das habe ich dann doch nicht genommen. Aber jedenfalls, was ich damit sagen will, folgt uns auf Social Media. Wir sind nahezu überall vertreten. Und dort erfahrt ihr dann alles Mögliche. Und auf jeden Fall schaltet ihr nächste Woche wieder ein, wenn hier Stefan, Christoph und die wunderbare Becky entweder Saltburn oder Bottoms besprechen. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Und tschüss.
Frohe Weihnachten.
Tschüss.